Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Ja, hallo ihr lieben Muscheln und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Normalerweise, wenn ich eine Folge anfange, dann überlege ich immer, wobei erwische ich euch gerade. Seid ihr vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit oder seid ihr am Bügeln? Wenn ihr bügeln würdet, würde mich überraschen, weil ich selber bügele schon ganz lange nicht mehr. Geschweige denn, habe ich glaube ich noch nie viel gebügelt. Aber heute muss ich mich das gar nicht fragen, denn ich kann euch in die Augen schauen. Zumindest, ich glaube, knapp 60, 70 Muscheln sitzen heute mit mir in einem Raum, denn es ist meine allererste Live-Podcast-Folge. Genau, ich sitze nämlich heute in der Landwirtschaftskammer von Niedersachsen in Hannover und wurde eingeladen von CEHN. CEHN steht für Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen. Und heute wollen wir über die Ernährungsstrategie von Niedersachsen sprechen. Und mir gegenüber sitzt Dr. Kurt Steuke. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Und was CEHN mit der Ernährungsstrategie am Hut hat, warum dieses Thema auch ein landwirtschaftliches Thema ist und was die Ernährungsstrategie überhaupt beinhaltet und welche Ziele sie verfolgt, das werden wir in den nächsten Minuten mit Kurt herausfinden. Ja, wie es sich für meinen Podcast gehört, ist das auch heute so bei der Live-Aufnahme, dass ich natürlich mit meinen drei kurzen Einstiegsfragen starten möchte. Und meine erste kurze Frage ist, vom Hof auf den Tisch, welches regionale Gemüse findet man in deinem Kühlschrank?
Das kommt immer auf die Jahreszeit an. Also im Sommer natürlich gerne frischen Salat, Tomaten, grüne Bohnen. Naja, und jetzt gibt es das alles natürlich nicht mehr so ganz regional, geschweige denn saisonal. Und da gibt es halt andere schöne Sachen, wie zum Beispiel Rübchen, Feldsalat und dergleichen.
Klingt sehr gesund. Kann ich mir eine Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall, so einen gesunden Kühlschrank. Jetzt seid ihr gefragt, weil ich mag diese Fragen immer so gerne, weil ich mir vorstelle, dass wenn man den Podcast hört, dass man dann selbst so überlegt, okay, was wäre meine Antwort gewesen? Und ich habe jetzt ja heute mal die Chance, euch das auch zu fragen und deswegen möchte ich gerne mal ein Klatschbarometer euch erklären. Erstmal müssen wir herausfinden, wie klingt das, wenn alle klatschen? Sie müssen jetzt erstmal alle einmal ganz laut klatschen. Sehr gut. Also würde es sich anhören, wenn alle die Frage mit Ja beantworten. Jetzt stelle ich euch die Frage und jetzt müssen nur die klatschen, die die Antwort als Ja beantworten würden. Also, wer findet, dass er noch mehr regionale Lebensmittel einkaufen könnte? Klatschen. Ja, ich würde sagen, es ist mehr als die Hälfte und das schätze ich als sehr ehrliches Feedback ein. Liebe Muscheln, ich bin beeindruckt. Ich dachte, dass jetzt alle ganz laut klatschen. Ja. Was wird trotz Achtsamkeit in deinem Kühlschrank öfter mal schlecht?
Ja, also gerne auch mal ein vergessener Joghurt hinten in der Ecke. Ein Brotkanten, der dann doch irgendwie an die Seite kam und wo der dann langsam durch weiteres Leben belebt wurde. Das muss dann natürlich leider weg.
Ja, oder ich glaube, bei uns steht immer so eine Dip-Schüssel von Chips, die man dann nicht ganz aufisst. Und dieses Dip-Döschen, das lebt Jahre, glaube ich, weil da das Gurkenglas noch davor kommt und so weiter. Wer von euch findet, dass er oder sie noch viel zu viel wegwirft? Einmal bitte klatschen. Was sagst du, Kurt? Wie viel waren das vom Publikum?
35%.
Ein Drittel. Genau, wie das, die Statistik das sagt. Deine größte Ernährungssünde aus der Vergangenheit?
Warum nur eine?
Ja, wir haben nicht so viel Zeit.
Okay, ja, also Schokolade. Ich versuche, das in den Griff zu kriegen.
Ich wollte gerade sagen Vergangenheit. Ich glaube, du isst bestimmt immer noch viel Schokolade.
Ja.
Okay, bei mir sind es die viel zu vielen Döner, die ich während meines Studiums gegessen habe in der Nacht. Ist jetzt wieder weniger. Okay, vielen Dank, genau, dass ihr auch alle mitgemacht habt. Lieber Kurt, stell dich doch einmal gerne kurz vor. Zu meinem Podcast gehört es auch dazu, dass man einmal kurz erzählt, wie denn die Verbindung zur Landwirtschaft ist.
Mache ich gerne. Also ich konnte mich fast gar nicht dagegen wehren, denn ich bin auf dem elterlichen Betrieb aufgewachsen Und naja, da kriegt man eine gewisse Prägung und man wird abgeschreckt. Bei mir war es so, dass zu diesem Grundinteresse an Landwirtschaft dann noch Interesse an gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen Fragen irgendwann dazu kam. Und als man dann so bei der Ausbildungsfindung sich mal entscheiden musste, führte das dann zwangsläufig zur Agrarwissenschaft. Da habe ich in Göttingen studiert und dann nachher die Spezialisierung eben Agrarökonomie. Das hat mich dann konsequent aus der Praxis rausgeführt, gebe ich ja zu, und in die Verwaltung reingeführt nach einigen Zwischenstationen. Aber es macht mir immer noch sehr viel Spaß, mit Landwirten, mit der Landwirtschaft zusammenzuarbeiten, eben an den Kernthemen, aber auch an den sehr wichtigen Querschnittsthemen, die heutzutage im Raum stehen und die eigentlich, ich habe in den 80ern studiert, sich damals anfingen anzudeuten, sagen wir das mal ganz vorsichtig so. 30 Jahre später haben wir ganz andere Debatten. Ich glaube, Klima war damals noch nicht so sehr im Vordergrund. Es war damals vor allen Dingen die beginnende Nitratdebatte. Mhm. Und über allem schwebt natürlich immer, wie geht die Strukturentwicklung in der Landwirtschaft weiter. Und das ist eigentlich über die vielen Jahre hinweg das Setting geblieben, der thematische Rahmen.
Und welche Position hast du heute und als welche Position sitzt du hier?
Ja, ich darf im ML Niedersachsen, die Kurzform, die Abteilung 1 leiten. Mhm. Und in der Abteilung 1 sind, die Kernbereiche.
Klingt sehr trocken, Abteilung 1. Gib uns was.
In anderen Ressorts ist das die Abteilung 1, aber so klassisch die Verwaltungsabteilung mit Haushalt, Budget, Personal. Das ist nicht, sondern das ist bei uns historisch so gewachsen, die Kernabteilung, die sich um Landwirtschaft, die Produktion kümmert, also im Grunde genommen Pflanzenproduktion, Tierproduktion, Märkte in diesen Bereichen, Agrarpolitik als wichtiges Querschnittsthema, Fischerei, vergisst man manchmal, gehört auch mit dazu, und eben entlang des Prozesses ganz klar auch das Thema Ernährung, unser Referat 107. Also im Grunde genommen dort ist dieser gesamte Bogen abgebildet.
Jawohl. Wir haben auf jeden Fall schon eine Gemeinsamkeit, weil ich habe auch in Göttingen studiert. Und ich glaube, du musstest eigentlich zur selben Zeit in Göttingen studiert haben wie meine Mutter. Aber wenn dir dann... Gut. Erzähl uns was zur Ernährungsstrategie. Die gibt es seit 2021 und wir möchten einmal kurz abgeholt werden. Was ist die Ernährungsstrategie?
Ja, die Ernährungsstrategie ist das, was eine Strategie eigentlich strukturell sein sollte, ein Plan. Ein Plan, der ein Ziel formuliert, und ein solcher Plan beinhaltet auch immer Zwischenziele, verschiedene Zielbereiche und natürlich auch Maßnahmen, wie man da hinkommen will. Und als wir uns vor dann insgesamt 3 Jahren auf den Weg gemacht haben, das Konzept zu entwickeln, hat man eben auch verschiedene Segmente erfassen müssen. Ernährung ist natürlich erstmal völlig klar, Versorgung des Körpers mit den notwendigen Nährstoffen, die wir brauchen. Ich meine, das glaube ich...
Die Erklärung war nochmal wichtig.
Ja, ich finde, das darf nicht wegrutschen. Und das ist selbstverständlich, das ist völlig klar. Aber daraus leiten sich dann natürlich schon dann die nächsten Teilbereiche ab, auf die die Ziele ausgerichtet sind. Da geht es, wenn ich über Ernährung spreche und Nährstoffe, bin ich beim Thema Gesundheit. Wenn ich über Ernährung spreche, wenn es... sag mal, einigermaßen passt, esse ich nicht immer nur alleine, da bin ich beim Thema Soziales, egal ob im Familienkontext oder vielleicht in der Gemeinschaftsverpflegung. Ich spreche dann auch irgendwann über die Auswirkungen der Ernährung, Thema Umwelt, der Produktion der Rohstoffe, der Verarbeitung. Und mit Blick auf die lebensmitteltierische Herkunft spreche ich dann noch über die Nutztiere, die uns diese Lebensmittel liefern. Und letztendlich auch um Tierwohl, darum, wie geht es diesen Tieren, eine ethische Debatte, die auch dieser berühmten Rahmenthemen ist, die uns beschäftigen.
Mhm. Und warum braucht es eine Ernährungsstrategie?
Ich denke, Strategien werden immer dann entwickelt, wenn man meint, es gibt irgendwo Fehlentwicklungen im Konsum, in der Gesellschaft, wie auch immer. Und es gibt schon einige Hinweise, die im Gesundheitsbereich einen natürlich ein bisschen aufrütteln, wenn man sieht, dass es gerade bei jungen Menschen durchaus durch Fehlernährung erhebliche gesundheitliche Probleme gibt. Dass es bei, auch, das schließe ich meine Jahrgänge ganz bewusst mit ein, auch bei fortgeschrittenem Alter auch durch Fehlernährung Probleme geben kann, die entsprechend ernährungsmitbedingte Krankheiten erzeugen können. Also das ist, denke ich, ein Thema, das natürlich im Bereich der Gesundheit und Sozialpolitik angesiedelt ist, aber dem können wir uns natürlich nicht entziehen. Ein ganz wichtiger Punkt. Der andere Bereich, den habe ich eben schon angedeutet, betrifft natürlich auch die Umwelt- und Klimawirkungen der Nahrungsmittelproduktion und Verarbeitung, die auch in Fokus gerückt ist. Und wir versuchen an dieser Strategie hier einen gesamtheitlichen Blick auf das Gesamtthema zu lenken, um dann mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit und eben gesundheitsfördernde Ernährung Impulse zu geben mit dem Maßnahmenkatalog, den wir entwickelt haben.
Ja, Impulse war schon ein gutes Stichwort, denn ich mag kurze, flotte Antworten, wie du ja am Anfang gemerkt hast. Und ich würde gerne von dir in einem kurzen Satz hören, was ist denn so das Ziel?
Dumm. Also, das Ziel ist, darauf hinzuwirken, dass ich eine...
Kannst ganz viele Kommas.
Du, Komma. Ein Einsatz war das, ne? Eine nachhaltigere und gesundheitsbewusstere das Ernährungssystem etabliert. Und da sind eben die wichtigen Eckpunkte Gesundheit, Soziales, Tierwohl und Klimaschutz.
Ja, sehr gut. Das war ein Satz, das zählt. Ich weiß, es gibt eigentlich 85 Empfehlungen in der Strategie. Ich würde es gerne zusammenfassen, beziehungsweise du sollst es zusammenfassen. Gib uns mal so die Big Five, die wir alle auf dem Schirm haben sollten.
Das mache ich gern. Also es wäre auch, denke ich, da es ein Druckwerk hierzu gibt, auch im Internet abzurufen, das kann sich jeder die 85 mal in Ruhe durchlesen, denke ich. Und ich denke, wir sollen uns hier auf den Rahmen konzentrieren. Es ist tatsächlich so, dass die 85 Teilmaßnahmen 5 wichtigen Handlungsfeldern zugeordnet werden können. Und das sind eben Handlungsfelder, die da lauten Wertschätzung, Vermeidung von Verschwendung, Regionalität, Saisonalität, dann ein ganz wichtiger Bereich Gemeinschaftsverpflegung, klang eben auch schon an, und eng damit verknüpft der Bereich Ernährungsbildung. Das sind Handlungsfelder, in denen man jetzt im Grunde um Teilmaßnahmen starten sollte. Und wenn ich die mal der Reihe nach so ein bisschen ansprechen darf von der Zeit her, also bei der Wertschätzung, das ist noch ein recht relativ abstraktes Handlungsfeld, geht es natürlich darum, auf der einen Seite darauf zu achten oder darauf hinzuwirken, dass die Produktionsbedingungen schon im Hinblick auf Nachhaltigkeit sehr bewusst gesetzt werden, dass ja auch die Produzenten der Nebenwirkungen ihrer Produktion im Klaren sind, aber auch die Konsumenten...
Wie meinst du den Satz?
Dass im Grunde genommen Umweltnachhaltigkeitsbelange stärker als in der Vergangenheit in der Agrarproduktion berücksichtigt werden. Da haben wir natürlich, da fangen wir nicht bei Null an, nicht auf einem weißen Blatt Papier, aber da gibt es eben noch sehr starke weitere Prozesse, die angestoßen werden müssen, zum Beispiel... Das sehr, sagen wir mal, konfliktbeladene Thema Pflanzenschutzmittelreduktion, das ja auch in jüngster Zeit sehr kontrovers diskutiert worden ist. Und dass auch da in der Landwirtschaft immer das Bewusstsein sensibilisiert werden muss, dass man eben hier in diesem Bereich den Einsatz versucht zu minimieren im Rahmen dessen, was auch eben betriebswirtschaftlich möglich ist, aber eben nicht so mal mit Standardlösungen zufrieden ist, sondern da durchaus auch mal nach vorne denkt. Mhm. Also Bereich Produktion. Und das Ganze wird natürlich gespiegelt im Bereich des Konsums. Das Ganze hilft oder das Ganze wird natürlich unterstützt, wenn der Landwirt davon ausgehen kann, dass ein solches Verhalten letztendlich auch über den Markt entlohnt wird, und das setzt ein anderes Verbraucherverhalten voraus. Das heißt, dass auch höhere Produktionskosten mitgetragen werden. Eine schwierige Forderung, gerade in Zeiten von Inflation im Augenblick. Das soll auch nicht zu plakativ klingen, aber man kann den Verbraucher auch hier aus der Verantwortung natürlich nicht entlassen. Und das soll unter dem Stichwort Wertschätzung müssen beide Seiten mal ihr Handeln jeweils reflektieren. Dann haben wir natürlich ganz konkrete Ansatzpunkte, Stichwort Vermeidung von Verschwendung. Hier sprechen wir über 12 Millionen Tonnen Lebensmittel, die jedes Jahr auf gut Deutsch in die Tonne kommen. Und davon...
Die Muscheln schmeißen ja auch ein bisschen was
weg. Wir schmeißen alle was weg.
Ja,
das ist völlig klar. Und das Problem ist, man muss sich ehrlich machen, davon ist ungefähr die Hälfte verzehrfähig noch. Also es gibt einfach aus dem Prozess heraus natürlich bestimmte Reste, die sind vielleicht noch gerade für die Biogasanlage geeignet, aber irgendwann sind es halt nicht verwertbare Produkte. Aber die Hälfte ist immer noch zu viel. Wir sprechen hier über einen beträchtlichen Ressourcenverzehr, der dort verschwendet wird. Dieser Verzehr drückt sich dann außerdem im Müll aus, der beherrscht werden muss. Und über alledem schwebt natürlich eine ethische Frage. Mhm. Nahrungsmittel, wage ich mich mal zu behaupten, haben noch eine etwas andere Qualität als andere Konsumgüter, auf die man leichter verzichten kann. Aber Nahrungsmittel haben da schon noch eine etwas andere Qualität, auch mit Blick auf die Situation, dass es auch so sehr Ernährungsarmut gibt. Also Vermeidung von Verschwendung, wichtiger Punkt. 60% liegen in den Privathaushalten. Das heißt, hier kommt eine starke Verantwortung auf die Haushalte zu. Und ich sage mal, nur so 15-16% liegen jeweils bei den in der Verarbeitung, in der Haushaltsverpflegung. Der LEH und die Landwirtschaft liegen im unteren einstelligen Bereich. Also da wird schon im Hinblick auf Reste sehr effizient gehandelt. Ich finde, diese Dimension muss man sich auch mal ein bisschen klar machen und da darf man auch ruhig den Verbraucher offensiv adressieren und dann sind eben unsere Kommunikationsinstrumente, die wir in der Strategie haben, sehr wichtig.
Ja, was erhofft ihr euch denn von diesen vielen kleinen Schritten, diesen 85 Empfehlungen?
Insgesamt, ich hatte das Ziel ja eben schon beschrieben, dass das Zusammenwirken dieser Empfehlungen sowohl innerhalb der einzelnen Handlungsfelder als auch übergreifende Handlungsfelder. Ich sprach eben den Punkt Gemeinschaftsverpflegung an und Ernährungsbildung greift ja ineinander, dass die im Grunde genommen eine Selbstverstärkung sehr viel im Verhalten von Konsumenten ändern. Das heißt also, wenn man sich die Mühe macht und mal im Grunde genommen die 85 Empfehlungen, die sind übrigens sehr knapp formuliert, das finde ich sehr angenehm in der Strategie, die ist lesbar oder auch mal über den
Daumen
lesbar.
Wieder die Empfehlung hier, die Muscheln sollten das einmal nachlesen, sich die Zeit ruhig nehmen.
Und wer da auch thematische Schwerpunkte hat, das sind nicht im Grunde genommen 85 Einzelmaßnahmen auf engst beschriebenen Seiten, sondern die sind auch gut zu erfassen.
Okay. Dann lass uns mal darauf schauen. Also die Ernährungsstrategie ist jetzt ja schon 2 Jahre alt, damals durch Barbara Ortekinas ins Leben gerufen. Und ich würde gerne von dir wissen, glaubst du oder findest du, dass die aktuelle Ministerin auch daran festhält, an der Ernährungsstrategie?
Ja. Also das denke ich schon und das ist auch klare Position des Hauses. Zwar aus dem Grund, dass die Strategie damals ja in einem breiten Prozess vielen gesellschaftlichen Akteuren zusammengestragen worden ist, aus dem Bereich unterschiedlicher Verbände, Verbraucherseite. Und es war ein intensiver Prozess, in dem eben viele Positionen aufgesammelt worden sind und dann auch im Konsens zusammengetragen worden sind. Und die Mühen dieser Arbeit trägt auch Ministerin Staudte weiter. Ihr Augenmerk liegt natürlich zurzeit auf dem Bereich der Umsetzung. Das ist ja vom Zeitplan nun mal so. Und es ist natürlich so, dass auch durch Verschiebungen von Rahmenbedingungen neue Akzentsetzungen stattfinden können, dass natürlich auch eigene Schwerpunkte gesetzt werden in dem Rahmen, zum Beispiel das Thema, dass ein höherer Anteil an Lebensmitteln biologischer Erzeugung in der Gemeinschaftsverpflegung eingesetzt werden soll. Also ein konkretes Beispiel, wo wir jetzt stärker drauf gucken werden zum Beispiel. Aber der Gesamtprozess wird weitergetragen.
Okay, ich finde es jetzt spannend zu erfahren, was sich denn in der Zeit getan hat, unter der neuen Ministerin oder mit der neuen Ministerin?
Also zunächst mal hat sich ja in dem Prozess der 2 Jahre, da zählt das letzte auch schon mit zu, im Grunde genommen sind die Maßnahmen weitergeführt worden. Sehr plakative Maßnahmen, wie das gelbe Band zum Beispiel, also das Kenntlichmachen von Bäumen, unter denen man sich frei einen Apfel nehmen darf, damit der nicht im Grunde genommen verschwendet.
Mit oder so einem orangen oder gelben?
Genau, also ein gelbes Band.
Genau.
Mit einer Kennzeichnung. Das CEN hat selber erstmal für Grundlagenarbeit gesorgt und eine Datenbank aufgebaut, in der möglichst alle Aktivitäten im Land zusammengestellt werden, die auf die Strategie einzahlen. Wir haben weiterhin im Bereich der Grundlagenerarbeitung 3 Forschungsvorhaben angestoßen. Zum einen zum Thema Kriterien für ein Klimalabel, zusammen mit der Uni Göttingen. Und dann mit Blick auf die Vermeidung.
Was ist da geplant?
Da ist geplant, dass man an einem quasi gedanklichen Modellvorhaben ein Labelsystem, ein aussagefähiges Labelsystem für die Klimaeigenschaften von Nahrungsmitteln entwirft. Also nicht, dass wir jetzt quasi als Zeichenträger in 2 Jahren losgehen und von Niedersachsen aus ein eigenes Zeichen in den Markt drücken als öffentliche Seite, sondern dass Kriterien entwickelt werden, wie so ein Zeichen gut ausgestattet werden könnte, um auch die verschiedenen Dimensionen von Klimaeinflüssen zu sammeln und dem Verbraucher auch eine Entscheidungshilfe zu bieten.
Geht das so in die Richtung der wahre Preis?
Nein, also der wahre Preis würde dann ja auch Preiselemente beinhalten. Hier ist es im Grunde genommen die Abbildung der Klimawirkungen.
Okay.
Aber das ist das Endprodukt, das der Konsument in der Hand hält. Und das ist natürlich, da habe ich viele vorgeschaltete Prozesse und auch Fragen der Klimabilanzierung spielen natürlich rein, bis hin zu dem Punkt, dass ich das Zeichen so erklären muss, dass der Verbraucher was damit anfangen kann. Also so eine Art Eco-Scoring auf Klimawirkung bezogen.
Was ist dann da in Zukunft noch geplant?
An weiteren Maßnahmen. An weiteren Maßnahmen. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt Thema konkret Verschwendung mit den Tafeln am Projekt angeschoben. Die Tafeln haben das Problem, dass teilweise, ich nenne es mal Großspender, Partien andienen, die regionale oder lokale Tafeln schwer aufnehmen können, von der technischen, von der Logistikseite, auch also Verteilzentren. Und diese Struktur gibt es bisher noch nicht. Und wir sind jetzt dabei, über eine Zuwendung in der Höhe von 2 Millionen Euro die Tafeln in Niedersachsen zu befähigen, über 2 Zentren, so eine Logistikstruktur intern aufzubauen, um dann solche Großspenden entsprechend annehmen zu können und den Bedarfen nach in die lokalen Aufnahmestellen zu geben. Konkretes Beispiel, da arbeiten wir konkret dran. Dann sind natürlich viele Empfehlungen von den 85 auch Teil der Tätigkeit in unserem Netzwerk, das auch eben schon angesprochen worden ist. Letztendlich von den Landfrauen bis zu den kommunalen Ernährungsräten und. Dort werden diese Themen mit aufgenommen, gespiegelt und wir unterstützen natürlich dann die Träger dieser verschiedenen Aktivitäten auch durch Beratung, durch Präsenz in Veranstaltungen und dergleichen.
Sehr gut, wenn du sagst, ihr unterstützt das. Wen siehst du noch in der Verantwortung, die Strategie umzusetzen?
Noch heißt, einmal sind es wir natürlich als Ressort, dann sind wir natürlich nicht als Ressort alleine dort auf Ebene der Landesregierung verantwortlich, sondern auch die thematischen Partnerressorts wie MK und MS. Sozialministerium, Kultusministerium für den Bereich der Ernährungsbildung zum Beispiel. Das heißt insofern, die in der Landesregierung betroffenen Ressorts. Und all das würde nicht tragen, wenn man nicht draußen in der Fläche Partner hätte, die letztendlich aus dem ehrenamtlichen Bereich herauskommen und uns unterstützen.
Wie können sich noch Interessierte mit einbringen?
Also ich denke mal, da ist die Tür weit offen. Wir haben verschiedene Schnittstellen. Ich würde zuvorderst das 10 nennen. Also wenn sich Interessierte aus dem hiesigen Kreis für eine Zusammenarbeit interessieren oder auch Ideen einbringen wollen. Bei den 85 Ansatzpunkten, das ist erstmal verschriftet, aber da gibt es natürlich weitere Verästelungen, da kann man noch weitere Ideen ansetzen. Und da sind wir immer jederzeit für Anregungen dankbar. Auch unsere Kollegin im Referat 107 nehmen natürlich auf, je nachdem, wieso der Zugang da ist.
Sehr gut, jetzt kommt fast meine Lieblingsfrage, würde ich sagen, weil die so sehr landwirtschaftlich geprägt ist und du ja hier im Jungen Landwirt im Podcast sitzt. Und deswegen ist meine Frage, Experten raten ja ganz oft, dass eine Ernährung größtenteils pflanzenbasiert aussieht. Und das würde ja heißen, wenn wir immer weniger tierische Lebensmittel verzehren, was passiert dann mit den Landwirtinnen in Niedersachsen, die ja zum sehr großen Teil auch Tiere halten?
Also grundsätzlich muss man sagen, man wird die Landwirtschaft weiterhin brauchen. Ein ganz wichtiger Punkt.
Und, sympathisch.
Aber jetzt kommt das.
Du hast uns schon auf der Rückseite. Nein.
Jetzt kommt das Aber. Nein, es ist richtig. Also wir haben den Trend zu stärkerer pflanzlicher Ernährung und es ist die Empfehlung steht im Raum. Es ist völlig klar, dass die Landwirtschaft.
Wie sieht denn eigentlich die Empfehlung konkret aus? Also pflanzenbasiert, gibt es da irgendwie eine Regelung, einmal die Woche Fleisch oder?
Es gibt ja verschiedene Empfehlungen. Die jüngste Empfehlung haben ja den Fleischkonsum extrem reduziert. Ich, wenn man da mal persönlich zur Stellung nehmen darf, halte das schon für sehr sportlich. Wir liegen zurzeit bei 52 Kilo pro Kopf.
Ja.
Und ja, wir kamen von über 60. Wollte ich eigentlich, das kann ich als Beispiel noch ganz kurz anführen. Allerdings, wir wollen noch einen Schritt zurückgehen. Die Frage jetzt der Landwirtschaft, der Anpassung. Ich denke, dieses Aber ist schon sehr wichtig. Das heißt, die Landwirtschaft als Primärproduzent muss sich auf absehbare Änderungen Verbraucherverhalten einstellen. Produktion ist kein Selbstzweck. Das ist in anderen Branchen genauso. Und ich denke mal, wenn man davon mal ausgeht und den Markt beobachtet, Stichwort Rückgang des Fleischkonsums, Schweinefleisch in den letzten 20 Jahren 25% zurück, das sind schon erhebliche Verschiebungen. Und im Mofro-Bereich, also Frischmilch, Butter, Käse im Großen und Ganzen, Frischmilchbereich haben wir einen Rückgang. Die Verarbeitungsprodukte sind bestenfalls stabil stagnieren. Das muss man einfach so akzeptieren. Und ja, was mache ich als Landwirt, wenn ich dieses Umfeld halt beobachte? Es ist so, dass ich natürlich andererseits beobachte, dass die Ersatzprodukte, irgendwas müssen wir essen, wir brauchen Eiweiß, natürlich auch Rohstoffe brauchen. Und letztendlich, die Ernährungsindustrie, die Verarbeitungsseite, geht ja schon recht mutig voran. Es waren eben zwei sehr, sehr schöne Beispiele, die Herr von Garmissen genannt hat. Zum einen das Bekenntnis der Nordzucker zum Standort Niedersachsen und das ja auch in der Presse zu ernehmende angekündigte Engagement in, ich glaube, 100 Millionen an einem Standort für Zwischen- und Vorleistungsprodukte auf der Basis möglichst heimischer Leguminosen, möglichst Erbsen, die wir hier anbauen. Das begleiten wir auch sehr interessiert aus dem Haus raus, die Rohstoffbasis zu sichern. Dann die Übernahme, und nicht der eigentliche Übernahme, sondern der Einstieg des Lebensmittelkonzerns Pfeiffer und Langen bei Rügenwalder. Rügenwalder ist der Marktführer bei Fleischersatzprodukten. Das ist nicht in einer Situation der Schwäche entstanden, so wie ich es der Presse entnehmen durfte, sondern da wollen die zwei starke Partner zusammentun, um ein Geschäftsfeld zu entwickeln. Das sind ganz starke Signale aus der Verarbeitungsseite und Das sind die Kunden der Landwirte, nicht der einzelne Verbraucher. Also das heißt, da werden wir Rohstoffe brauchen und da wird die Landwirtschaft sich darauf einstellen müssen. Ich will nicht verschweigen, dass natürlich die Wirtschaftungspotenziale in der Tierhaltung größer sind als im Ackerbau, das in der Urproduktion. Da wird es weitere Verlagerungen geben und damit muss man als Branche letztendlich auch umgehen lernen.
Okay, ich hab dich einfach mal aussprechen lassen, weil ich immer bei so landwirtschaftlichen Themen dann natürlich vielleicht auch oftmals eine andere Meinung habe und da will ich dann deine Meinung soll hier auf jeden Fall Raum haben. Ja, Ernährung ist ja ein Querschnittsthema, beispielsweise Ernährungsarmut gehört zum Sozialministerium, Ernährungsbildung ist ein Thema für das Kultusministerium. Wie arbeiten denn all die Ministerien zusammen und funktioniert das auch gut?
Wir arbeiten zusammen, es ist noch ausbaufähig, das sage ich auch im Grunde genommen unter Einschluss des eigenen Hauses, denn das ist vielleicht jetzt so ein bisschen, soll kein Selbstmitleid sein, aber wir sind natürlich in den obersten Landesbehörden an das Ressortprinzip gebunden, zunächst einmal. Das heißt, es gibt klare Verantwortlichkeiten, es gibt Ressortzuständigkeiten fachlich, auch finanziell und wenn man Querschnittsthemen hat, muss man solche Grenzen natürlich überwinden. Und solche Grenzen denkt sich kein Kollege aus, um einen anderen Stein in den Weg zu legen. Aber man muss sie handeln, muss damit umgehen können. Das heißt, so eine klassische Verwaltung ist nicht immer super darauf eingestellt, solche Querschnittsthemen zu haben. Aber wir arbeiten dran. Und ich denke auch gerade auf Ebene der zuständigen Kolleginnen und Kollegen, ist eine große Bereitschaft da, diese Hürden zu überwinden und da operativ gut tätig zu sein.
Sehr gut. Wenn die Muscheln das auch so finden, dann dürfen die jetzt einmal klatschen. Ja, ich glaube, das ist auch schon eine Hörerfrage, die mir vorweg zugeschickt wurde. Die wollte ich jetzt auch einmal noch mit einbinden. Was unternimmst du, um mehr regionale Lebensmittel in die Gemeinschaftsverpflegung einzubinden?
Also ich persönlich...
deswegen musste ich schon lachen.
Ja, genau. Ich interpretiere das mal so. Ich in meinem Job, an meinem Arbeitsplatz, an meiner Stelle in unserer Abteilung. Also ganz konkret... Die Verwendung von regionalen Produkten in der Gemeinschaftsverpflegung ist ein dickes Brett. Also das wird sehr gerne gefordert, kolportiert, aber wenn man mal so ein bisschen die praktischen Hintergründe kennt, dann ist es für die Anbieter und auch die Nachfrager nicht einfach. Wenn ich in entsprechenden Beschaffungsstrukturen mit der Gemeinschaftsverpflegung habe ich hohe Anforderungen, in der Regel mehrere Qualitätssicherungssysteme an die Zulieferer und ich bin in der Regel knapp mit Personal und ich brauche eine super Logistik. In der Regel frei Regal hinter der Küche. Und mit diesen praktischen Problemen muss ich natürlich auch die Anbieterseite, die Produzenten regionaler Lebensmittel auseinandersetzen. So, und unsere Rolle sehen wir darin, dass wir versuchen, in diesem Konfliktfeld zu vermitteln. Auf der einen Seite versuchen wir schon, die Gemeinschaftsverpflegung, sagen wir mal, stärker zu überzeugen. Wir können sie nicht zwingen, wie sie einkaufen, aber zu sensibilisieren, dass es sinnvoll wäre, dass sie vielleicht auch mit Blick auf Kundengewinnung, letztendlich sind auch Gäste in der Gemeinschaftsverpflegung Kunden, mit regionalen Produkten ihr Profil schärfen können. Auf der anderen, wir können nicht die Einkaufspreise ersetzen. Also ich sage das mal ganz platt an der Stelle, aber wir können da eben mit Nudging, mit Anstößen arbeiten. Auf der Produzentenseite versuchen wir über entsprechende Förderangebote im Bereich der Verarbeitung, auch von Klein- zu Kleinunternehmen, diese Unternehmen fit zu machen, damit die sich als, sagen wir mal, ernstzunehmende Marktpartner aufstellen können für die Gemeinschaftsverpflegung.
Jawohl, wir kommen schon langsam zum Ende. Ich schaue schon so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe aber eine wichtige Frage, die ich hoffe nicht traurig ist, aber ich will sie gerne stellen. Die Veranstaltung wurde ja heute von 10 organisiert. Eigentlich endet die Arbeit des 10 im Laufe diesen Jahres. Wie geht's denn weiter?
Es geht weiter. Das ist das Gute an
der Sache. Okay, schön.
Also das 10 wird im Land erhalten bleiben. Es wechselt sich sozusagen das Format der Unterstützung durch das Land. Wir haben das 10 aufgebaut, quasi als Projekt im Anschub. Und das 10 kommt jetzt im Grunde genommen aus der Projektphase, aus der Steigflug geht nur weiter, aber es stabilisiert sich.
Aus dem Startup-Feeling in die
In die Marktreife rein. Und das hat einfach zur entsprechenden Änderung der technischen, sagen wir mal, Einfügung in die Kammerstruktur geführt. Aber die inhaltliche Arbeit des 10 geht so weiter und die Ressourcen, die wir dafür bereitstellen, gehen so weiter. Und wir sind da wirklich sehr froh, dass jetzt aus Sicht des Ressorts, dass die Landespolitik, letztendlich muss auch der Haushaltsgeber da sein Okay zu geben, dass wir das so machen können.
Jawohl. Ich habe noch eine Zuschauerfrage, die ich hier nochmal mit reinwerfe. Die kommt jetzt nochmal mit einem ganz anderen Thema. Und zwar, wie unterstützt ihr die gesundheitsfördernde Ernährung in der Schwangerschaft?
Oh, das ist ein Thema, das natürlich eigentlich auch ins Sozialministerium gehört. Aber wir haben da natürlich auch unseren Teil dran. Wir haben hier Themen aufgenommen, die der Bund dankenswerterweise entwickelt hat mit seiner Initiative Fit ins Leben. Dort werden entsprechende Empfehlungen schon gegeben, sind ausgearbeitet. Eine super Website, auch von den Kollegen von der Bundesebene. Und ich denke mal, gute Sachen muss man nicht zweimal erfinden. Wir nehmen diese Dinge, Punkte thematisch auf, integrieren sie in unsere Strategie und vermitteln sie so dann entsprechend weiter.
Jawohl. Dann gibt es jetzt noch eine abschließende Frage. Hast du noch eine Lebensweisheit bzw. Ernährungsweisheit für uns? Oder auch beides?
Oh Gott.
An Weisheiten kann man nie genug teilen.
An Weisheit, ja. Also eigentlich sagt man gerne an dieser Stelle, in diesem Kontext, der Mensch ist, was er ist. Das ist schon nicht von mir, sondern von dem, also ich will mal irgendwo raussuchen können, von dem Philosophen Feuerbach aus dem 19. Jahrhundert, deutscher Philosoph, der sich damals schon Gedanken darüber machte, dass im Grunde genommen Ernährung auch das Wohlbefinden des Menschen stark beeinflusst. Das ist natürlich sehr stark getragen von deutscher Innerlichkeit, der Romantik. Ist immer wieder ein schöner Spruch, aber mir fällt dazu noch ein anderer Spruch an, der vielleicht ein bisschen provokanter ist. Stammt von Paul Bocuse, dem berühmten französischen Sternekoch, der mittlerweile leider verstorben ist.
Du musst schnell das Zitat sagen, sonst wird es mal klar.
Ja, aber das Zitat ist etwas knackiger. Es lautet, viele Menschen haben das Essen verlernt. Sie können nur noch schlucken. Und ich will das aber nicht so destruktiv stehen lassen. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Strategie wieder mehr Menschen an bewusstes Essen heranführen können.
Jawohl. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du so toll auf die Fragen geantwortet hast und mich einmal abgeholt hast über die Ernährungsstrategie. Und ja, liebe Muscheln, jetzt kommt es auch schon zur Abmoderation. Dazu gehört es auch, dass ich immer erwähne, dass man diesen Podcast teilen kann. Man kann ihn liken, man kann ihn Freunden schicken. Und gerade jetzt gibt es auch einen Spotify-Rückblick. Ich wette, viele hier haben auch Spotify und da kann man dann genau schauen, wer war denn eigentlich der Lieblingspodcaster oder der Lieblingssong. Und falls ich das war, schreibt mir gerne, schickt mir gerne eure Highlights und vielen Dank.